real. Und darauf können wir bauen. Und die Treue Gottes lässt uns nicht im Stich. Aber die Treue Gottes will auch ein Werk in uns tun, dass wir ihn nicht im Stich lassen. Vorhin hat es der Jürgen schon angekündigt, dass wir da eine ernste Botschaft, aber das ist eigentlich nur ein Teil. Man muss das noch einmal weiterführen. Es ist eine sehr freudevolle Botschaft, wenn wir sie annehmen, wenn sie Teil unseres Lebens wird, wenn wir mit dem mitgehen, was der Geist Gottes betont. Und ich glaube von ganzem Herzen, das, was ihr heute Abend hören werdet, dass ein Wort ist, das der Geist Gottes heute zur Gemeinde sagt. Nicht nur zu dieser Gemeinde, sondern zum Volk Gottes überhaupt in dieser Zeit. Gott betont bestimmte Dinge zu bestimmten Zeiten. Und das, was auf meinem Herzen ist und was wir heute anschauen werden aus dem Wort Gottes, das ist das Wort Gottes für diese Zeit. So lass uns sehr, sehr aufmerksam zuhören. Kauf dir hinterher die CD, hör es noch 5-mal durch. Geh durch diese Schriftstellen, bete drüber. Sag Gott, das muss mein Teil sein. Schreib das auf mein Herz. Und das wird so gut sein. Jesus sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit eure Freude vollkommen sei. Jesus redet Dinge, manchmal ernste Dinge, aber das Ziel ist, dass die Freude der Menschen, die zu ihm gehören und die das Wort annehmen, vollkommen wird. Und ich möchte, dass ihr ihm vertraut und dass ihr darauf schaut, weil es kann sein, an der einen oder anderen Stelle, dass wir ein bisschen uns auf den Zeh getreten fühlen, dass wir ein bisschen denken, ja, wo soll da die Freude herkommen? Die Freude kommt, die Freude kommt. Lass uns in das Wort Gottes gehen. Ich beginne mit Jesaja 60, eine Schriftstelle, die ich viele Male in vielen Botschaften schon benutzt habe, aber nicht in dieser. Und ich lese hier diese beiden Verse in Jesaja 60, 1 und 2. Und da ist das Wort Gottes an sein Volk. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Hier haben wir diesen gewaltigen Kontrast zwischen den so unterschiedlichen Aktivitäten in den letzten Tagen, in denen wir uns ohne Zweifel befinden. Und da ist eine zunehmende Dunkelheit, die sich legt über die Völker. Und Dunkelheit spricht von Verwirrung, von Durcheinander, von Planlosigkeit, von nicht mehr wissen, was ist richtig und was ist falsch, was ist hinten, was ist vorne. Und was sollen wir tun und worauf können wir wirklich unser Leben bauen? Und es redet von Gesetzlosigkeit, es redet von Empörung gegen die Ordnung Gottes. All das und vieles mehr ist inklusive oder ist beinhaltet in diesem Wort Finsternis. Finsternis ist nicht einfach ein Zustand, den man mit einem Luxmeter messen kann und bestimmen kann, sondern Finsternis ist eine Herrschaft von bösen Mächten. Und die nehmen ohne Frage in unserer Zeit, in unserer Kultur, in diesen Tagen, nehmen in signifikanter Weise zu. Und in der gleichen Zeit, wo die Dunkelheit erscheint und wo die Dunkelheit sich wie eine Decke legt über die gesamte Erde, in derselben Zeit verheißt Gott, kommt etwas in einer Klarheit, in einer Kraft, in einem Ausmaß, wie es das niemals zuvor gegeben hat. Es kommt die Herrlichkeit Gottes auf das Volk Gottes. Weil die Schrift sagt, in der Zeit der irdischen Endzeitgerichte, in der Zeit der Plagen, in dieser Zeit wird die Ernte eingeholt werden und die Gemeinde wird herrlich sein. Die Gemeinde wird eine Beglaubigung vom Himmel haben, dass jeder Mensch, egal von welcher Glaubensrichtung er ist, egal wie er eingestellt ist als Atheist oder sonst irgendetwas, jeder wird wissen, was die haben, das kommt vom Himmel. Und diese Stimme, die sie dort ertönen lassen, ist nicht eine Stimme von Menschen, sondern es ist Gott selbst, der spricht. Und viele werden glauben, viele werden es trotzdem verwerfen, voll wissentlich, was sie da tun. Aber die Gemeinde in der Zeit der Bedrängnis wird ihre größte Zeit haben an Klarheit, an Kraft, an Nähe zum Herrn und an Beglaubigung, übernatürlicher Beglaubigung vom Himmel. Und das wird nicht nur Beglaubigung sein in einer Fülle von Zeichen und Wundern. Nein, es wird auch Beglaubigung sein in einer übernatürlichen Demonstration von Furchtlosigkeit, von Sorgenlosigkeit. Durch die Art und Weise, wie Menschen nicht bedrückt, nicht geängstigt, nicht niedergeschlagen sind, sondern immer noch Zuversicht haben und immer noch das Leben mit ihrem Gott lieben, wird für die anderen erkennbar. Die haben etwas, was mir fehlt. Und das, was die haben an Ermutigung, was sie haben an Zuversicht, das kann nicht von dieser Erde kommen, weil da ist nirgendwo mehr Ermutigung zu sehen, sondern da ist Tod ringsumher. Der Tod in dieser Zeit wird für jeden Menschen alltäglich sein. Jeder wird jeden Tag Dutzende von Toten sehen. Jeder. Jesus sagt, es wird eine Zeit sein, die so dramatisch sein wird, wie sie niemals über diesen Planeten gekommen ist. Und es ist genannt die große Bedrängnis oder die große Trübsal. Aber wenn wir auf den Heiligen Geist hören und uns die Schriftstellen erklären lassen, dann sehen wir, mitten in dieser Zeit der großen Bedrängnis hat die Gemeinde eine Herrlichkeit erreicht und hat eine Kraft, ein wahres Zeugnis zu sein vom Himmel, wie es das niemals zuvor in der Kirchengeschichte gewesen ist. Gott wird mit einem gewaltigen Finale enden. Gott hat nicht glorreich begonnen in der Apostelgeschichte und am Ende geht ihm die Luft aus. Das Beste kommt am Schluss. Oder wie Jesus sagt, der beste Wein, oder der, nicht Jesus sagt es, der Speisemeister, der beste Wein wird am Schluss gegeben. Der beste Wein wurde ausgeteilt am Schluss. Gott wird Gewaltiges tun. Und jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Und es heißt hier, steh auf, werde Licht, um diese Herrlichkeit zu sehen und noch viel mehr, um sie zu behalten. Muss die Gemeinde, muss das Volk Gottes, du und ich, wir müssen uns vorbereiten. Sonst sehen wir es und es vergeht für uns, weil wir nicht teilhaben davon, weil wir nicht die Fähigkeit haben, wie Jesaja das sagt, im Feuer zu wohnen. Wer kann im Feuer wohnen? Wer kann bei ewigen Gluten sich aufhalten? Es gibt eine bestimmte Sorte von Menschen, die können das. Und das ist die Braut. Das sind die Geläuterten, das sind die, die zugelassen haben, dass Gott ein ganz, ganz tiefes Werk an ihrem Herzen getan hat. Halleluja. Lass uns zu Offenbarung Kapitel 19 gehen. Und ich will hier eine längere Passage lesen. Und dort sehen wir die entscheidenden Gruppen von Menschen, um die die ganze Menschheitsgeschichte eigentlich ging und geht. Und wir sehen das Ende dieser beiden Gruppen. Offenbarung Kapitel 19. Nach diesem hörte ich, wie eine laute Stimme einer großen Volksmenge im Himmel, die sprachen: Halleluja! Das Heil und die Herrlichkeit und die Macht sind unseres Gottes, denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Lass mich hier kurz einhalten. Es wird Zeit, durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist, dass wir Gott begreifen als liebenden Richter. Und dass wir auf seiner Seite stehen und dass wir sagen, was Gott richtet, richtet er gut und gerecht. Er ist Gott, er muss richten, er darf richten, er soll richten. Und wir bejahen das. Die Menschen im Himmel waren nicht irgendwie in Opposition. Wie richten? Ich dachte, du bist der Gott der Liebe. Das finden wir aber gar nicht gut. Und da haben wir doch so unsere Anfragen. Nein, die im Himmel sind in völliger Übereinstimmung mit Gott. Und wenn Gott richtet und wenn Gott sein Gericht gibt, dann jubeln sie und sie ehren Gott. Sie stehen nicht daneben und sagen, jetzt sind wir aber doch beleidigt, weil wir dachten, Liebe würde viel liebevoller aussehen. Sie stimmen mit Gott überein. Und am Ende der Tage, Gott wird ein Werk in der Gemeinde getan haben und die Gemeinde wird zum ersten Mal in völliger Übereinstimmung sein mit dem Heiligen Geist. Das, was der Heilige Geist sieht, sieht die Gemeinde. Was der Heilige Geist empfindet, empfindet die Gemeinde. Was der Heilige Geist will, will die Gemeinde. Völlige Übereinstimmung mit dem Heiligen Geist. Gerecht sind deine Gerichte, sagen sie. Denn er hat die große Hure gerichtet, welche die Erde mit ihrer Unzucht verdarb, und er hat das Blut seiner Knechte an ihr gerecht. Unser Gott ist ein Rächer. Unser Gott ist ein Rächer. Und er ist ein gerechter Richter, und alle seine Gerichte sind gut und richtig. Und die große Hure hat er gerichtet. Und zum zweiten Mal sprachen sie Halleluja. Und ihr Rauch steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Hure wird gerichtet. Was ist die Hure? Es ist eine Gruppe von Menschen, die fromm sind, die gläubig sind, aber auf ihre Art und Weise zu ihren Bedingungen. Und sie führen viele biblische und christliche Worte in ihrem Mund. Aber ihr Herz ist in Feindschaft, in Auflehnung, in Rebellion gegen Gott. Und statt sich Christus auszuliefern, haben sich vielem ausgeliefert. Und so wie die Braut, die Vertraute und der Wegbereiter für Christus ist, so ist die Hure der Wegbereiter für den Antichristen. Die Hure bereitet den Weg für den Antichristen. Die Hure sind Gläubige, die abgefallen sind von der Wahrheit. Und Paulus lehrt, bevor Christus wiederkommt, bevor der Antichrist hier für eine kurze Zeit übernimmt, wird es den großen Abfall geben, weil der Abfall, das ist die Hure. Die Hure sammelt sich und die Hure bereitet den Weg für den Antichristen. Und am Schluss wird die Hure gerichtet werden. Und die Hure hat viele, viele Menschen verführt und verdorben mit ihrer Unzucht, so heißt es hier. Gott zu erkennen und dann sein Herz anderen Strömungen, anderen Ideologien, anderen Glaubensformen zu öffnen und zu teilen, das ist geistliche Hurerei. Gerade vor ganz kurzem Zeit sprach ich mit einem jungen Mann und er wollte Gott dienen und er dachte, Gott führt ihn, und er ging in eine christliche Kommunität, so wie ein Kloster. Ja, und dann war er dort und dann stellte er fest, sie vermischten die Bibel mit Yoga und mit östlicher Meditation. Das ist ein Beispiel für die Hure. Die Hure ist offen für alles, nur nicht für den Bräutigam. Aber die Braut hat ein anderes Herz. Sie bewahrt sich. Sie hat nur Augen für den Bräutigam. Sie will bei ihm sein. Sie will ihm nahe sein. Sie will ihm gefallen. Sie will ihn spüren. Sie will ihn erfreuen. Sie will in allem nur für ihn leben. In dem Herz der Braut wohnt die erste Liebe. Und die erste Liebe bedeutet, Christus ist in allem. In allem der Erste. In der Zeit, in den Finanzen, in der Sexualität, in der praktischen Lebensgestaltung, in der Art, wie wir Beziehungen mit anderen Menschen eingehen. In allen Dingen, Christus ist der Erste. Und es geht immer darum, was willst du und wie kann ich dich erfreuen? Wie kann ich dir gefallen? Das ist das Herz der Braut. Die Braut liebt den Bräutigam. Die Braut leidet, wenn er gekränkt wird, wenn er beleidigt wird. Die Braut kann es nicht ertragen, wenn er an die Seite gestellt wird, wenn er missbraucht wird, gebraucht wird von irgendwelchen religiösen Ideologen, die seine Worte in den Mund nehmen und die ihn herrnen, aber die nicht tun wollen, das, was er sagt. Die Braut leidet. Sie ist gekränkt, weil sie so nah ist mit dem Bräutigam, dass sie etwas spürt durch den Heiligen Geist von dem, was sein Herz betrübt. Sie ist ihm so nah und sie will ihm nah sein und sie will Gemeinschaft seiner Leiden haben. Sie sehnt sich danach, an dem Platz zu stehen, wo er gestanden hat, an dem Platz der Schmach, an dem Platz der Ablehnung, an dem Platz der Verwerfung. Das ist das Herz der Braut. Sie will ihren Bräutigam ehren und lieben. Und der Heilige Geist wird diese Brautgesinnung hervorbringen. Das ist, was die Bibel sagt. Hier lesen wir weiter in diesem wunderbaren Text. Die 24 Ältesten, Vers 4. Und die lebendigen Wesen fielen nieder und beteten Gott an, der auf dem Thron sitzt, und sagten Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron, die sprach, lobt unser Gott alle seine Knechte, die er ihn fürchtet, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer großen Volksmenge und wie ein Rauschen vieler Wasser und wie ein Rollen starker Donner, die sprachen Halleluja. Denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat die Herrschaft angetreten. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Ihr Lieben, im Himmel ist ein Glaube und eine Motivation. Wir geben Gott etwas. Wir geben ihm etwas. Wir tun etwas für ihn und das, was wir tun, erfreut ihn. Und deswegen hören sie nicht nach 5 Minuten auf, sondern sie sind überschwänglich im Geben. Sie schauen nicht auf sich, sie schauen nicht auf ihre Gefühle, sie schauen nicht auf ihre Stimmungslage, sondern sie schauen weg von sich selbst und sie sehen ihn an. Ihr Begehren ist, die Schönheit Gottes zu sehen und ihm die Ehre zu geben, die er verdient. Es geht darum, was er verdient, nicht darum, was wir fühlen. Und wenn eine Gemeinde das erfasst, es geht nicht um das, was wir fühlen, sondern es geht um das, was er verdient, wird die Art und Weise, wie wir ihn anbeten, sich verändern. Zum Guten. Halleluja. Sie wird sich verändern und wird tiefer werden, wird leidenschaftlicher werden, wird überschwänglicher werden und wird nicht irgendwie zählen, ja, jetzt habe ich schon 3 Lieder gesungen, jetzt soll ich noch 2 singen. Ist das nicht langsam genug? Ich bin doch hier gekommen, nicht hier, um hier Lieder zu singen. Ich bin doch gekommen hier, um meinen Lieblingsgastsprecher zu hören. Schade. Dann hast du das Wichtigste heute Abend schon verpasst. Es geht um Gott, es geht um ihn, es geht darum, dass wir uns ihm nahen, dass wir sagen, Herr, tu dein Werk in mir, hier ist mein Herz, veränder mich, schreib dein Wort auf mein Herz, präge mich, forme mich, mach aus mir, was du zugesagt hast in deinem Wort, da ist noch so viel Mangel, aber du bist der Gott, der meinen Mangel ausfüllt. Wir haben so viel zu tun in der Anbetung, wir geben ihm alles, rufen seine Herrschaft aus über all die verschiedenen Bereiche unseres Lebens, wo noch Mangel ist, wo noch zu kurz kommen ist, wo es noch fehlt, wo wir noch wirklich nicht in eine Christusähnlichkeit hineingekommen sind. Aber wir schauen nicht auf uns, sondern wir schauen weg von uns selber. So viele schauen auf sich selber in der Anbetung. Aber Anbetung kreist nicht um dich, Anbetung kreist um ihn. Es geht um ihn. Halleluja. Die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein. Denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Und bitte, lass uns schauen auf diesen Vers oder diesen halben Vers. Sein Weib, die Braut, hat sich bereitet. Egal wie der Zustand der Gemeinde heute ist, egal wie viel Mangel wir sehen, egal wie wir zu kurz kommen, egal wie viele Kompromisse, wenn du das Buch bis zu Ende gelesen hast, dann weißt du, es wird diese herrliche Braut geben. Es wird sie geben. Das ist nicht die blühende Fantasie irgendeines überoptimistischen Menschen, sondern das ist Tatsache. Es wird diese herrliche, makellose Braut einmal geben. Und die ganze Menschheitsgeschichte geht um dieses eine Ziel, eine Braut zu gewinnen aus der Menschheit. Das ist das Ziel. Darum geht es. Darum geht es Gott. Und wenn wir Jesus als Herrn erkennen, dann geht es uns um das, worum es ihm geht. Und wir sagen, Herr, zeig du mir, was mein Teil ist in diesem ganzen Plan. Und wie kann ich das fördern? Wie kann ich dazu beitragen, dass es vorwärts geht mit der Braut? Und darum geht es hier, die Vorbereitung der Braut. Das ist das Thema. Dass die Braut hat sich bereit gemacht. Wie stellen wir uns das vor? Ist das denkbar, dass die Gemeinde weiter mit all diesen vielen Krücken durchs Leben humpelt, all diese Kompromisse hat, all diese Unreinheit in ihrer Mitte duldet, all diese Ablenkung und Zerstreuung und all diese Dinge, die gar nicht vom Himmel sind, und versucht damit irgendwie Gott zu gefallen, versucht damit Gemeinde zu bauen. Und eines Tages kommt der Schall der Posaune, und dann werden die verstrickt sind in Kompromisse, verstrickt sind in Halbherzigkeit, verstrickt sind in Liebe zur Welt. Auf einmal werden sie gerufen und dann irgendwie plötzlich in der Luft, auf einmal werden sie glorreich verwandelt und erscheinen als fleckenlose, makellose Braut vor dem Herrn. Ist das deine Sicht? Das ist nicht die Sicht der Bibel. Die Vorbereitung der Braut geschieht zu ganz wesentlichen Anteilen hier auf der Erde. Die Vorbereitung der Braut geschieht zu ganz wesentlichen Anteilen hier auf der Erde. Und sie geschieht nicht automatisch. Sie geschieht bei denen, die es wollen. Sie geschieht bei denen, die sich ziehen lassen. Sie geschieht bei denen, die sagen, ich spüre, das will Gott von mir. In diese Richtung geht es. Und ich sage ja dazu, ich stehe auf. Ich werde Licht. Ich werde nicht nur kurz ein Aufflackern der Herrlichkeit sehen und dann zieht sie weiter zu denen, die in kompromissloserweise ihm nachfolgen, aber ich bleibe hier und die Herrlichkeit zieht weiter. Nein, ich werde sie sehen und ich werde vorbereitet sein und sie wird auf mich herabkommen und sie wird auf mir bleiben. Sie wird bleiben. Die Herrlichkeit des Herrn erscheint, aber sie wird bleiben bei denen, die sich bereiten, die aufstehen und die Licht werden. Epheser 5, dort in dieser Passage beschreibt Paulus, wie Christus die Gemeinde reinigt, wie er sie sich vorbereitet. Epheser 5, Vers 25, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen. Sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Christus reinigt die Braut durch das Wasserbad im Wort. So wird die Gemeinde vorbereitet. Die Gemeinde empfängt das Wort. Aber nicht als ein Wort der Predigt, sondern als ein Wort, das ergriffen wird, das festgehalten wird. Das ist nur der eine Teil, der an ihr geschieht. Aber da gibt es noch einen aktiven Teil, den sie tut. Sie sitzt nicht da einfach so wie das Auto in der Waschanlage. Und dann sprüht es und dann schäumt es und dann braust es und die Bürsten gehen darüber weg. Und wenn man nur lang genug stillgehalten hat, dann geht die rote Ampel auf grün und dann fährt man raus und dann ist alles fertig. Nein, so geschieht es nicht, sondern da ist ein aktives Element. Da ist diese Hingabe. Jesus betet, Johannes 17, Vers 17, heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Das Wort muss als das Wort der Wahrheit geglaubt werden. Und es muss angenommen werden. Es muss ergriffen werden. Es muss mein Wort werden. Es muss Teil meines Lebens sein. Es muss das Fundament sein, auf dem ich mein Leben baue. Es muss das Fundament sein, nach dem oder der Maßstab, nach dem alle meine Entscheidungen getroffen werden. Es ist nicht das gepredigte und gehörte Wort, es ist das ergriffene Wort, das sagt, Herr, du sagst es, es ist wahr und ich ergreife es. Und weil ich es ergreife, verlangt es von mir, etwas, was dem widerspricht, etwas, was im Gegensatz zur Wahrheit ist, loszulassen. Wir können nicht die Wahrheit ergreifen und weiterhin das, was wir vorher hatten, nämlich die Lüge, die Täuschung, das Imitat auch festhalten. Die Wahrheit zu ergreifen bedeutet, Lüge loszulassen. Wer die Wahrheit ergreift und nicht die Lüge loslässt, hat nicht die Wahrheit ergriffen. Hat der Wahrheit gehört, hat es predigen lassen. Versteht ihr? Alles, was nicht mit der Wahrheit übereinstimmt, ist nicht Wahrheit. Alles, was das Gegenteil von Wahrheit ist, ist etwas, was wir loslassen müssen. Wir können nicht Wahrheit ergreifen. Wir können nicht zunehmen in Heiligung und die Dinge, die dem Wort der Wahrheit widersprechen, gleichzeitig festhalten. Das ist Aufstehen. Das bedeutet Licht werden. Wir werden Licht. Es ist nicht, ein Licht scheint auf uns und auf einmal ist alles hell und alles ist gut. Nein, wir stehen auf. Wir lassen Dinge hinter uns. Wir lassen Dinge los. Wir lassen Dinge fallen. Wir wählen etwas und etwas anderes, was wir bis dahin hatten, verwerfen wir. Man kann nicht, ich sage es noch einmal, weil das so notwendig ist in unserer Zeit der Verwirrung und der Vermischung und des Durcheinanders, man kann nicht Wahrheit als Wahrheit erkennen und ergreifen und gleichzeitig das, was der Wahrheit widerspricht, was ein Gegenteil von Wahrheit ist, auch noch dulden. Das kann nicht sein. Es widerspricht dem Wesen Gottes. Verstehen wir das? Ich möchte, dass das ganz, ganz klar ist, weil nur wenn das klar ist, können wir von da dann in spezielle Fälle gehen. Wenn ich gleich in spezielle Fälle hineingehe, dann kommen gleich die wunden Zehen und nein, ouch und nee, so ja nicht und das ist doch zu viel und das kann nicht sein. Aber wenn du bejaht hast, Wahrheit zu ergreifen bedeutet alles, was der Wahrheit widerspricht, loszulassen. Wenn du das erst einmal unterschrieben hast und gesagt hast, ja, das macht Sinn, das ist die einzige Art von echtem Umgang mit Wahrheit, die überhaupt akzeptabel ist. Und du sagst ja dazu, dann bist du gefangen in der Rede deines Mundes. Du bist gefangen. Und dann musst du tun, wozu du vorher im Allgemeinen, du musst im Speziellen tun, wozu du vorher im Allgemeinen dich festgelegt hast. So, ich werde nicht weitergehen, bis ihr sagt, jawohl, doch, das verstehen wir, das haben wir akzeptiert. Wer Wahrheit wirklich ergreift, muss das Gegenteil von Wahrheit loslassen, verwerfen. Sonst ergreift er nicht die Wahrheit, sondern nimmt nur die Wahrheit, stellt sie auf das Regal neben vielen anderen Ideen, die völlig anders sind und hat eine pluralistische Sicht. Ja, das ist richtig, das ist auch ganz nett, das ist auch ein wertvoller Beitrag. Doch, das ist auch ein guter Gedanke. Ja, passt zwar alles nicht zusammen, aber alles zusammen gibt es so einen bunten, netten, schönen Strauß. Der Gott, dem wir dienen, ist nicht verwirrt. Er ist nicht pluralistisch. Er sagt nicht, das ist wahr und das Gegenteil, ach ja, komm, ich hab euch ja alle lieb, ist auch wahr. Wenn Gott das tun würde, nur eine Sekunde lang, wäre er nicht mehr Gott. Verstehst du das? Sondern dann wäre der Lügner von Anfang an ist, ihm überlegen. Weil er seine Heiligkeit verraten hätte, weil er seine Heiligkeit verkauft hat. Und dann würde der immer konsequent zur Lüge stand, der würde triumphieren und würde Gott sein. Begreifst du das? Der Thron Gottes hängt davon ab, ob Gott sich selbst treu bleibt. Gott verliert das Recht zu regieren, wenn er die Lüge akzeptieren und bejahen würde. Es geht um die Heiligkeit Gottes. Und wie wenig wird das verstanden. Aber es ist so wichtig. Es ist so wichtig. Halleluja. So, wenn wir das Wort ergreifen, bejahen und uns von allem trennen, was nicht das Wort ist, dann kommt die Absonderung, dann kommt die Umgestaltung in sein Bild. Und durch das Wort der Wahrheit, das die Braut in Vorbereitung hört und empfängt, bekommt sie einen tiefen Eindruck, viel tiefer als intellektuelle Information. Sie bekommt einen tiefen Herzenseindruck von der Schönheit und von der Leidenschaft Gottes. Unser Gott ist ein leidenschaftlicher Gott. Und die Motivation zur Veränderung bekommt die Braut durch Offenbarung der Leidenschaft Gottes. Die Braut oder die potenzielle zukünftige Braut schaut auf, hört und empfängt das Wort der Wahrheit und bekommt einen Eindruck von seiner radikalen Liebe, von seiner Sehnsucht nach uns, von seinem Eifer, uns bei sich zu haben, von seinem Eifer, uns ganz in seinen Schutz zu nehmen und uns zu bewahren vor allem, was uns stört und zerstört. Das ist die heilige Eifersucht Gottes. Und wenn die Braut das Herz Gottes geoffenbart bekommt durch das Wort, dann fängt es an, in ihrem Herzen zu lieben. Die Identität wird geprägt durch Offenbarung. Wir sehen den Vater und bekommen die Identität von Söhnen und Töchtern. Niemand kann als Sohn und als Tochter leben, der nicht den Vater sieht. Und niemand kann in der Identität der Braut leben, der nicht den Bräutigam sieht. Wir sehen den Bräutigam und wir werden die Braut. Wir sehen den Vater und wir werden Söhne und Töchter. Verstehst du das? Es ist nicht durch Anstrengung, es ist nicht durch irgendwie, wir tun jetzt ein paar Dinge, sondern es kommt durch Offenbarung. Wir sehen ihn. Verwandlung durch Offenbarung, das ist diese zentrale neutestamentliche Wahrheit. Wir alle, 2. Korinther 3, 18, wir schauen die Herrlichkeit an, seine Herrlichkeit, und werden so verwandelt in dasselbe Bild, wie es vom Geist geschieht. Wie werden wir herrlich? Indem wir die Herrlichkeit sehen. Wir sehen mit aufgedecktem Angesicht. Das heißt, ohne diese Decke, ohne Schuldgefühle, ohne Scham, ohne irgendwie auf uns zu schauen, durch den Dienst des Heiligen Geistes, durch den Dienst des Wortes. Wir sehen die Herrlichkeit Christi. Und so bekommen wir Herrlichkeit. Und so werden wir herrlich. Wir werden nicht herrlich, indem wir irgendwie an uns rumschrauben und irgendwas machen, sondern wir sehen die Herrlichkeit Gottes durch den Geist. Und darum ist persönliche Anbetung und gemeinschaftliche Anbetung so wichtig. Und es ist kein Vorspann. Es ist nicht irgendwie so ein Vorspiel, damit dann das Eigentliche kommt. Es ist das Eigentliche. Nirgendwo lesen wir in Offenbarung, dass im Himmel noch große Predigten gehalten werden. Aber Offenbarung zeigt uns Anbetung ohne Ende. So verlagert deinen Geschmack. Der Hauptteil ist Anbetung. Predigt mag sein, mag auch nicht sein, der Hauptteil ist Anbetung. Wenn für dich der Hauptteil ist, was für Gott der Hauptteil ist, wirst du im Himmel nichts vermissen. Amen. Und Anbetung ist, Gott das Herz zu geben, Gott zu ehren. Vor ein paar Tagen erzählte mein lieber Freund, ein Gespräch hatte mit einem Mann Gottes, den Gott sehr gebraucht hat, einfach die Furcht Gottes wieder zu betonen. Und er erzählte von seiner Reise nach Amerika. Und er war in Amerika und er diente dort. Und wenn er predigt, dann kommt die Furcht Gottes und dann sind die Leute in der Gegenwart Gottes. Und da war die Gegenwart Gottes da, im Gottesdienst, durch seinen Dienst. Und der Pastor, der örtliche Pastor von der Gemeinde, kam zu ihm und flüsterte ihm zu und sagt, jetzt sind sie alle berührt, jetzt sind sie alle offen. Jetzt sagt jeder, muss $20 geben. Und die werden das alle tun. Was für eine Beleidigung der Heiligkeit und der Majestät Gottes. Das Heilige wird benutzt für unsere Ziele und für unsere Absichten. Wie wenig hat dort dieser Mann verstanden, worum es wirklich geht und was Reinheit ist. Was Reinheit ist. So komme ich zurück zu meinem Punkt. Das Wort Gottes, das das Herz des Bräutigams offenbart, gibt einen tiefen Eindruck. Und die zukünftige Braut fängt an, diesen Bräutigam zu schätzen und zu lieben. Bevor wir seine Schönheit nicht sehen, ist da kein Verlangen, zieh mich zu dir. Mach mich dir gleich, tu du ein Werk in mir. Lass mich hineinkommen in deine Demut. Lass mich hineinkommen in deine Sehnsucht, den Vater zu ehren. Bevor wir nicht die Herrlichkeit Jesu sehen, kann keine Wertschätzung kommen. Erst sehen, dann Wertschätzung und Verlangen und dann Gebet und dann sind wir bereit und dann nimmt Gott uns in eine neue Dimension. So wenn die, zum Beispiel, die Demut Christi nicht gesehen wird, wir nur ein religiöses Imitat sehen und wir sehen Menschen, die besonders beklommen und besonders minderwertig sind und die schauen immer nur auf ihre Schuhspitzen und flüstern mit leiser Stimme und wir denken, das ist wahre Demut. Wer möchte das haben? Und darum ist kein Schrei da, Herr, gib mir deine Demut. Lehre mich, Demut anzuziehen, es zu ergreifen. Aber wenn wir die Schönheit der Demut Christi sehen, wie er zum Vater gestanden hat, wie er nie aus sich selber irgendwas gemacht hat, wie es nie darum ging, dass er sich selber irgendwie hochgehoben hat, sondern er sich in die Hand Gottes gegeben hat und den Weg nach unten gegangen ist und hat gesagt, ich gehe den Weg der Erniedrigung und der Vater wird mich erhöhen. Ich bin treu im Weg nach unten und er wird treu sein, darin mich zu erheben. Wenn wir das sehen, diese Abhängigkeit bis hinein in Schmerzen, bis hinein in den Tod, bis hinein in den letzten Augenblick. Es ging immer nur um Vater, Vater. Wenn wir das sehen und wenn das für uns Schönheit bedeutet, dann fängt der Geist Gottes an zu arbeiten. Du wirst nicht bekommen, was du nicht begehrst. Es macht keinen Sinn. Wir können nicht uns in Stolz und Arroganz und Selbstherrlichkeit gefallen. Und eines Morgens wachen wir auf und wir sind umkleidet mit Demut. Das kann nicht geschehen, weil unser Gefallen an Arroganz und an Überheblichkeit stößt Demut ab. Verstehen wir das? Erst müssen wir Demut sehen und sagen, oh, das ist es. Das ist die Haltung, in der ich mein Leben für den Vater leben will. Und dann kommt Verlangen und dann Sehnsucht und dann Gebet und dann kommt ein Erziehungsprozess, wo wir nicht vorzeitig absteigen und ausspringen und den Schleudersitz betätigen, sondern wo wir wissen, wir sind in der Hand Gottes. Und diese Dinge werden nicht gelernt am Schreibtisch. Die werden gelernt da, wo wir Demütigungen ertragen, wo wir ungerechte Behandlungen ertragen, da wo Menschen uns Dinge antun und wir sagen, wie kann das sein? Die sind doch Gläubige, wie kann das sein? Aber wie Josef, wir sehen uns in der Hand Gottes. Das war seine Größe. Das hat ihn bewahrt vor Bitterkeit. Er hat gesagt, ich bin nicht in der Hand meiner Brüder. Ich bin nicht in der Hand von Potiphar. Ich bin nicht in der Hand von Pharao. Ich bin in der Hand Gottes. Das hat ihn bewahrt all die Jahre. Und zum Schluss sagt er, Gott hat mich vor euch hergesandt, sagt er zu seinen Brüdern. Gott hat mich vor euch hergesandt. Aber auf der irdischen Ebene, wenn man das betrachtet, wie kam Josef nach Ägypten? Durch die Ungerechtigkeit und die Gemeinheit und die Bosheit seiner Brüder. Und er bewahrte sein Herz vor Bitterkeit, indem er wusste, ich bin in der Hand Gottes. Er hat dieses Gebet gebetet, Gott, lass mich ein Leben führen zu deiner Ehre. Und ich glaube, dass du diese Übergabe genommen hast. Und ich glaube, dass alles, was jetzt passiert, mir zum Guten dienen wird. Alle Dinge müssen denen zum Besten dienen, die Gott lieben. Aber das muss mehr sein als ein Bibelspruch an der Wand, das muss eine Lebenseinstellung sein. Und besonders dann, wenn wir gedemütigt werden und wenn schlimme Dinge passieren, wir müssen uns sehen in der Hand Gottes. So, komme ich zu meinem Punkt zurück. Durch das Wort Gottes offenbart Gott sein Herz, offenbart seine Art, wie er fühlt, wie es ihm geht in Bezug auf uns. Und da wird die Liebe der Braut geweckt. Lass mich einige solche Stellen anschauen. Offenbarung, 5. Mose 32, Vers 21. Gott sagt hier, sie haben mich zur Eifersucht gereizt durch einen Nichtgott, haben mich gekränkt durch ihre Nichtigkeiten. Hier zeigt Gott sein Herz. Er hat sich mit seinem Volk verlobt, verbündet. Und dann sagt er, ihr habt mich gekränkt. Ihr habt mich zur Eifersucht gereizt. Wenn wir Offenbarung darüber bekommen, dass unsere Kompromisse Gott betrüben, Gott wehtun, Gott schmerzen, dann fangen wir an zu verstehen, wie sehr er uns lieb hat und wie wichtig das ist, dass wir sein Herz kennen und dass wir sagen, Gott, hilf du mir, dich zu lieben. Hilf du mir, dich nicht zu betrüben. Hilf du mir, dich nicht zu beleidigen. Hilf du mir, ein Leben zu führen zu deiner Ehre. Über meinem Leben soll geschrieben sein, wie bei Jesus, ein weiser Sohn erfreut den Vater. Dieser Vers aus den Sprüchen, der mindestens zweimal in den Sprüchen vorkommt. Ich glaube, das war das Motto über dem Leben von Jesus. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Und dasselbe, was wir eben in 5. Mose gesehen haben, sehen wir mitten im Neuen Testament. Und man kann sagen, das ganze Durcheinander, in dem wir uns befinden, diese ganze Unreinheit in der Gemeinde, all diese Kompromisse, all diese vielen menschlichen Geschichten von Macht und Machtmissbrauch und Ehren von Menschen und Anerkennung suchen und all diese ganzen Geschichten haben alle nur eine Ursache. Wir kennen den heiligen Gott nicht. Wenn wir ihn kennen, wir können nicht mehr so leben. Und wir werden diese Dinge in dem Umkreis, wo Gott uns gesetzt hat, nicht mehr tolerieren. Wir werden diese Dinge nicht mehr tolerieren. Weil wir sagen, Bruder, Schwester, sieh auf den Herrn. So geht es nicht mehr. Wir sind gerufen zur Heiligkeit. Und diese Dinge sind eine Beleidigung Gottes. Und damit muss Schluss sein. Damit muss fertig sein. Und alles, was in meiner Macht ist, an Ermutigung, an Gebet, an Warnung, an Hilfe sollst du bekommen, damit du aus diesen Dingen herauskommst. Wenn das die Gemeinde erfüllt, dann gehen wir mit anderem Tempo vorwärts. 1. Korinther Kapitel 10. Ich lese einmal ab Vers 5. Die anderen Verse davor sind auch wichtig, aber aus Zeitgründen. Lies es einfach zu Hause. Es redet hier von Israel und von alle gingen durch die gleiche Erfahrung. Alle hatten den gleichen Segen. Alle waren in gleicher Weise auserwählt. Vers 5, an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste hingestreckt worden. Das ist der Beweis. Diese Dinge, was mit ihnen passiert ist und warum es mit ihnen passiert ist, das ist meine Anmerkung. Diese Dinge sind als Vorbilder für uns geschehen. Ihr Lieben, die Geschichten, wie Gott handelt an Menschen, wie Gott handelt an seinem Volk im Alten Testament, sind absolut notwendig. Sie müssen gelesen werden, sie müssen gepredigt werden, sie müssen uns vor Augen sein, weil Gott, hört zu, an uns, an der Gemeinde, genau in der gleichen Weise handelt. Viele glauben das nicht. Viele denken, Gottes Reaktion auf Sünde ist heute eine andere. Paulus hat das nicht geglaubt. Diese Dinge sind als Vorbilder für uns geschehen, damit wir, die Betonung ist auf wir, denn sie hatten das und das bekam ihnen nicht gut, jetzt damit wir nicht nach Bösen gierig sind, wie jene gierig waren. Werdet auch nicht Götzendiener, wie einige von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder zu essen, zu trinken, sie standen auf zu spielen. Auch lasst uns nicht Unzucht treiben, wie einige von ihnen Unzucht trieben. Und es fielen an einem Tag 23.000. Du sagst, halt, stopp mal, du sagst, Gott handelt heute noch genauso an den Menschen, Teilhabern des Bundes, genauso wie damals an Israel. Wo fallen denn heute 23.000 wegen Unzucht? Sie fallen in Verhärtung, sie fallen in Desinteresse an Gott, sie fallen in Gleichgültigkeit. Die Form des Gerichtes ist anders, aber nicht weniger dramatisch. Wenn der Hunger nach Gott erstirbt durch die Sünde, die wir zulassen, wird es keine weiteren geistlichen Fortschritte geben, egal wie treu und wie pünktlich du dich in jede Versammlung setzt. Das Herz wird verhärtet durch Sünde. Und ein Herz, das sich nähert von dem Lust, von dem Gefallen an Sünde, verliert seinen Hunger nach Gott, verliert seine Leidenschaft, verliert seinen Eifer, verliert seine Sehnsucht, verliert das Verlangen, Jesus ähnlich zu werden, verliert auch den Glauben, dass das überhaupt möglich ist, dass das überhaupt sich lohnt, Schritte in diese Richtung zu gehen. Das ist der Anfang des Abfalls. Das ist der Beginn des Absterbens des geistlichen Lebens, ihr Lieben. Jemand kommt 3 Monate nicht mehr zur Gemeinde und wir sagen, ja, du, wir müssen schauen, was mit ihm ist. Vielleicht fällt er ab. Und das kann gut sein, dass er abfällt, wenn er nicht umgezogen ist und hat vergessen, sich abzumelden, ist in einer anderen Gemeinde. Aber wenn er einfach für sich irgendwie allein ist und hat keine Gemeinschaft mehr, ja, vielleicht fällt er ab. Aber der Abfall hat nicht begonnen, als er da draußen sich an Orten rumgetrieben hat, wo ein Christ sich nicht rumtreiben sollte. Der Abfall hat begonnen, als er hier noch gesessen hat und hat gesagt, puh, die wollen mir nur Angst machen. Die, was die immer wollen und wie die alles immer so scharf sehen und immer so schwarz-weiß. Und das kann man auch alles ganz anders sehen. Und ich kenne andere Christen, die leben sehr, sehr gut. Und die sind nicht so fanatisch, die sind nicht so extrem. So beginnt der Abfall. Mit dieser Art von Reden beginnt der Abfall.